Moving Mindsets, der Leadership-Podcast mit Wolfgang Jennewein über die Kunst, sich und andere weiterzuentwickeln.
Hallo zusammen, mein Name ist Wolfgang Jennewein und ich begrüße euch zu Moving Mindsets, meinem Podcast über die Kunst, sich und andere weiterzuentwickeln. Ich bin Professor und beschäftige mich seit über 20 Jahren mit den Themen Führung, Motivation und Change. Meine Mission ist es, Places of Work into Places of Joy and Performance zu entwickeln. Und im Rahmen dieses Podcasts versuche ich euch immer wieder faszinierende Menschen, Modelle und Anekdoten vorzustellen, welche euch hoffentlich neue Denkanstöße liefern werden. Aber euch auch immer wieder mal zum Schmunzeln bringen. Denn ohne Lachen lernt es sich so schlecht.
Diese Episode wird präsentiert von der HDI Group.
Herzlich willkommen bei Moving Mindsets. Mein heutiger Gast ist Doris Keller. Sie ist eine der erfahrensten und erfolgreichsten Fußballorganisatorinnen der Welt. Sie hat über 20 Jahre im Fußballbusiness gearbeitet. Unter anderem hat sie 7-mal die UEFA Champions League Finale organisiert. Sie hat von 2006 bis 2012 für den brasilianischen Fußballverband gearbeitet und dort alle 48 Testspiele organisiert. Unter anderem auch das Vorbereitungslager für die WM 2006 im schweizerischen Vegis. Sie hat darüber hinaus auch in Asien Fußballturniere und Events organisiert für europäische Spitzenclubs. Sie war auch für die Ski-WM 2006 in Turin tätig. Und ich glaube, sagen zu können, du weißt, was es heißt, Events zu organisieren. Denn jetzt ist sie seit 2 Jahren auch die Turnierdirektorin der Frauenfußball-EM in der Schweiz und damit dem größten europäischen Frauensportevent, das je organisiert wurde. Liebe Doris, herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, freut mich sehr, liebe Doris. Meine erste Frage wäre, bereust du es denn schon, diesen Job vor 2 Jahren angenommen zu haben?
Nein, überhaupt nicht. Das ist eine super spannende Aufgabe, diese Frauen-Europameisterschaft in der Schweiz organisieren zu dürfen. Das macht mich extrem stolz. Ich habe so lange im Ausland gearbeitet und ich habe eigentlich immer gesagt, ich möchte mehr in der Schweiz arbeiten. Jetzt mache ich es. Es ist super toll.
Und es geht ja bald los, oder? Darf ich fragen, was sind denn die Ziele mit dieser Frauenfußball-EM? Was ist vielleicht das Ziel übergreifend von den Organisatoren, aber auch dein persönliches?
Also wir haben immer gesagt, dass wir ein ausverkauftes Turnier organisieren möchten. Das war sehr ein ambitioniertes Ziel und wir sind dem Ziel eigentlich sehr nahe. Wir müssen noch rund 40.000 Tickets verkaufen, haben aber schon 560.000 verkauft. Aber ich glaube auch, es geht darum, dass wir den Frauenfußball auf ein nächstes Niveau bringen, vor allem in der Schweiz, dass es einfach normal sein soll, dass ein Mädchen in der Schweiz, dort wo es wohnt, auch in einer Mädchenmannschaft Fußball spielen kann. Also es ist nicht nur das Turnier, sondern auch ein bisschen ein gesellschaftliches Thema.
Und darf ich fragen, über 500.000 Tickets schon verkauft. Mhm. Wie viel sind davon im europäischen Ausland oder überhaupt im Ausland verkauft und wie viel sind Schweizer?
2/3 haben aus der Schweiz gekauft und 1/3 aus ganz Europa, aber auch aus Amerika, Australien. Über 100 Länder haben Tickets gekauft.
Wow. Ja. Und soll das dann so ein bisschen Volksfest-Atmosphäre werden in der Schweiz oder ist das kein Bild, mit dem du dich anfreundest? Volksfest hat ja vielleicht auch ein paar negative Aspekte. Was ist so die Stimmung, die du auch kreieren willst?
Nee, wir möchten schon ein Sommerfest organisieren für Schweizer, von Schweizern. Das Zielpublikum ist ein anderes als im Herrenfußball. Es sind Familien mehrheitlich. In England waren es 75%, die als Familie an diese Spiele gegangen sind. Schon also ein Sommerfest. Wir hoffen auf gutes Wetter. Vielleicht nicht gerade so Volksfest. Da ist schon so ein bisschen zu folkloristischer, tönt das. Aber schon ein Fest für alle und für jeden, sehr inklusiv. Und wir hoffen, dass wir das erreichen werden.
Ja, also ich bin auch dabei und freue mich schon sehr drauf. Ich habe auch ein Mädchen, das Fußball spielt und finde das auch eine gute Sache, dass du sagst, hey, es muss selbstverständlich sein, weil im Moment spielt die eben auch in Jungs- oder in Bubenteams. Und das ist ja gelebte Praxis in vielen Ländern. Warum ist das so?
Ja, das kommt, glaube ich, schon von daher, dass Frauenfußball lange verboten war. Und da sind wir einfach, ist immer noch ein Rückschritt vorhanden. Es ist einfach nicht normal, dass ein Mädchen Fußball spielt. Und ich glaube, dass wir auch, wenn wir eine größere Breite haben, das ist das, was wir möchten. Wir möchten eine größere Breite und da muss man auch Mädchenmannschaften haben. Ich sage schon, die super talentierten Mädchen, die profitieren, wenn sie bei den Buben spielen. Mhm. Aber es gibt ganz viele Mädchen, die einfach mit den Freundinnen Fußball spielen möchten und nicht mit den Jungs. Gerade in dem Alter zwischen, sage ich, 10 und 15, da kommt so ein bisschen die Trennung, wo die Mädchen einfach unter sich sein wollen. Und ich glaube auch, die Motivation für ein Mädchen Fußball zu spielen ist eine andere als bei den Jungs. Es ist nicht die Leistung, es ist das Zusammengehörigkeitsgefühl, mit den Freundinnen was zu machen. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen Rechnung tragen.
Ja, eben, aber ich glaube, es braucht wie oft einfach Vorbilder, tolle Frauen und Mädchen, die Fußball spielen, die den Sport lieben, die das vorleben. Und dann, glaube ich, gibt es auch genug Nachfrage und mit Nachfrage gibt es dann auch wahrscheinlich mehr Angebot in die Richtung.
Ich glaube, dass im Moment einfach in der Schweiz diese Fußballclubs nur sehr, auch in den Vorständen von diesen Fußballclubs sehr viele Männer hat, wo einfach nicht wirklich sehen, was die Motivation ist, für ein Mädchen Fußball zu spielen. Und wenn eben dann die Infrastruktur noch ein Problem ist, dann wehrt man sich ein bisschen dagegen. Und ich glaube, man muss eben auch erreichen, dass in diesen Vereinen mehr Frauen sind, wo dann auch dieses Thema fördern werden. Das ist bei mir, ich bin in einem kleinen Fußballverein, also klein, nicht so klein, aber in einem Fußballverein in Zug, da waren lange, die Mädchen haben keine Mädchenmannschaften gehabt. Dann hat man immer gesagt, ein Mädchen, das nicht bei den Jungs Fußball spielen, wen kann ich Fußball spielen? Ich will jetzt nicht negativ sein, aber viele Jungs bei uns können auch nicht so wahnsinnig gut Fußball spielen. Und seit wir angefangen haben, reine Mädchentrainings anzubieten, haben wir einen extremen Zuwachs bekommen. Und ich glaube, das wäre vielerorts der Fall. Aber es muss halt jemand im Vorstand sein wie ich, ein bisschen unangenehm teilweise, weil einfach sagt, ich mach's, ist eigentlich mir egal, was meine Kollegen im Vorstand denken. Ich biete jetzt diese Trainings an und die Anwesenheit der Mädchen haben mir recht gegeben, dass eine Nachfrage da ist.
Also du sagst, es braucht nicht nur irgendwie Nachfrage, die generiert wird durch tolle Vorbilder, die vielleicht bei der EM sichtbar sind. Es braucht dann auch Angebote, es braucht auch Männer, die sagen, Frauenfußball ist genauso wichtig wie Männerfußball und wir bieten jetzt mal so ein Training an und dann gibt es auch genügend, die sich da anmelden, sagst du?
Absolut, ja. Also ja, das ist mal gut. Meine Erfahrung. Genau.
Ja, absolut. Ja. Du, jetzt zur EM nochmal an sich, wie groß ist denn dein Team und wie darf man sich denn so einen Alltag vorstellen, so ein Top-Event zu organisieren und an was denkt ihr da alles und wie sind die Strukturen bei dir in dem Team?
Also wir haben vor 2 Jahren mit rund 10 Leuten angefangen, wir sind heute rund 60 und wir werden bei Turnierstart rund 600 Leute sein, die diese Spiele organisieren. Ich führe diese Women's Euro SA mit meinem Kollegen Guillaume Poisson zusammen. Er ist Chief of Operation. Er organisiert eigentlich das Sportliche. Ich organisiere mehr Hosting Matters. Ich bin zuständig für die ganze Beziehung zu Bund, Kantonen, Städten, zu diesen Host Cities, die 8, die wir haben. Und ich bin auch für Sicherheit verantwortlich. Und ich glaube, jeder Tag ist anders. Also ich glaube, dieser Standardtag, den gibt es nicht. Es ist viel Koordination notwendig. Wir haben einen sehr wir sind ein Kantönligeist, wie wir immer so schön sagen. Es gibt viele Sachen, die pro Kanton anders sind. Wir müssen da eine Koordination herbringen, dass wir gerade für diese Teams, die hierher kommen, dass es ein bisschen überall in der Schweiz gleich organisiert ist, die gleichen Bedingungen. Das ist auch in der Sicherheit eine Riesenherausforderung, weil bei uns wir keine nationale Behörde für Sicherheit haben, sondern jeder Kanton hat die eigene Kantonspolizei, teilweise noch eine Stadtpolizei. Und dafür versuchen wir sehr viel zu koordinieren und einfach, dass wir eben für die Teams, die dann kommen, dass es überall ein bisschen gleich sein wird. Zusätzlich ist es eine Riesenherausforderung, diese Trainingsplätze, wo die 16 Mannschaften trainieren werden. Wir haben zwar viele Hotels in der Schweiz und viele Trainingsplätze, die sind aber dann nicht immer am gleichen Ort und wir müssen, das war eine Riesenaufgabe, diese 16 Orte zu finden, die haben wir jetzt und jetzt müssen wir schauen, dass dieser Rasen dann auch Anfang Juli in einem optimalen Zustand ist.
Mhm, mhm. Ja, Wahnsinn, du. Und wie würdest du deinen Führungsstil jetzt bezeichnen, wenn du 60 bis, wie viel sind es dann, 600 im Hoch? Wie führst du die? Braucht es ganz starre Prozesse, ganz starre Vorgaben auch, damit es auch wirklich exakt dann auf den Punkt geliefert werden kann? Oder braucht es doch viel Flexibilität, vielleicht auch ein bisschen Chaos, Mut zum Chaos, Mut zur Lücke? Wie organisiert man das?
Ja. Ich glaube, es braucht sehr viel Flexibilität. Wir können auf das Know-how der UEFA zurückgreifen, wo sehr viele Leute in unser Team kommen werden, die schon Herren-Europameisterschaften organisiert haben, aber auch schon Frauen, die arbeiten relativ autonom, die wissen, was sie machen müssen. In meinem Team bin ich relativ, ich gebe jedem das Empowerment, dass er seine Arbeiten selber erledigen kann. Ich bin da, wenn es Probleme gibt, ich unterstütze immer, aber ich lasse relativ viele Freiheiten. Bin generell sicher eher chaotisch unterwegs in meiner Art, vielleicht dann auch eben in meinem Führungsstil. Es gab schon einen Mitarbeiter, die das Gefühl gehabt haben, ich muss ein bisschen besser organisiert sein. Kann ich nachvollziehen, wenn man es nicht ist, aber ich bin so und ich glaube, das ist auch meine Stärke, dass ich ein bisschen chaotisch und in jedem Umfeld, in jeder Situation einen kühlen Kopf bewahre und trotzdem eine gute Lösung finde.
Kannst du uns ein Beispiel geben, so in deine über 20 Jahre Erfahrung jetzt mit Fußball-Events, was war so die größte Herausforderung, die last minute irgendwo noch passiert ist und du dann irgendwie einen Geistesblitz haben musstest, damit das Problem noch gelöst wird?
Ja, ich hatte viele solche Erlebnisse. Ich war in Südamerika, wir haben 2 Wochen vor dem Libertadores-Final das Land gewechselt. Wir sind von Chile nach Peru und in diesen 2 Wochen musste dann relativ viel erledigt werden und das gibt so ganz viele Leute, die das Ziel aus den Augen verlieren. Aber der Final war einfach immer um 16 Uhr am Samstag angesetzt. Der war fix, da haben wir keine Flexibilität gehabt. Und dass man da wirklich sich aufs Wesentliche konzentrieren kann, was ist jetzt wirklich notwendig, dass wir spielen, das ist nicht immer nur einfach. Und ich glaube, das ist eine meiner Stärken, dass ich weiß, wo das Ziel ist und das Unnötige vielleicht eliminiere und wirklich nur das Nötige mache.
Und dann ist um 16 Uhr angepfiffen worden, oder?
Absolut,
genau. Aber ohne Zuschauer, oder?
Mit Zuschauer, es hat anders funktioniert. Aber vielleicht ist das Signage-Panel außerhalb des Stadions dann nicht dort gehangen, weil es einfach nicht notwendig wäre. Wiederum die Bälle, die mal beim Zoll blockiert waren, die waren dann da. Und das gibt da, jeder hat so einen kleinen Bereich und der will dann immer perfekt sein, aber teilweise verliert man dann das große Ganze.
Ja, Wahnsinn. Du, und es ist interessant, was du sagst, eben es braucht ein bisschen Chaos, es braucht auch ein bisschen Flexibilität, viel Flexibilität. Man sagt, in der Forschung gibt es so den Unterschied zwischen Causation und Effectuation. Causation ist sehr prozessorientiert, sehr zielorientiert. Effectuation ist eher, du gehst mit den Effekten. Du sagst, du kannst eh nicht alles planen. Du hast eine gewisse Grundüberzeugung, wo du hin willst, aber auf dem Weg dorthin bist du flexibel und gehst mit den Effekten, die dir so dann auf dem Weg begegnen. Und je unsicherer das Umfeld ist und je weniger irgendwie vorhersagbar die Zukunft ist, umso mehr, sagt die Forschung, ist die Effectuation eigentlich das Prinzip, das uns erfolgreich macht. Kannst du mit dem was anfangen oder ist das bei euch nicht anwendbar?
Doch, sicher auch, weil es ist nicht alles planbar. So ein Turnier in der Schweiz gab es noch nie. Da gibt es nicht starre Prozesse, die eingehalten werden können. Es gibt auch, klar haben wir so Milestones, die wir erreichen wollen, aber jedes Land ist dann auch anders, jede Organisation ist anders. Ich hätte gerne vielleicht teilweise bei mir selber mehr Prozesse und nicht diese Effectuation, aber ich glaube, man muss einfach vor allem flexibel bleiben. Mhm. Und ich glaube, es ist nicht ein wiederkehrender Anlass, der alle ein paar Monate stattfindet, wo man wirklich Prozesse hat, die, wo man weiß, heute muss ich das gemacht haben, morgen muss ich das gemacht haben. Da brauchst du schon eine nötige Portion Flexibilität.
Ja, und gibt es dann aber auch Must-Haves, also sozusagen gewisse Standards und so weiter, an denen könnt ihr euch ja festhalten. Und das sind wahrscheinlich eben, wie du sagst, diese 16 Orte, diese 16 Trainingslager, diese 16 Hotels. Und da seid ihr jetzt ja mit Nachdruck dran, das alles zu fixieren, sodass also die Basis, die Substanz mal steht und dann seid ihr auf der Basis dann flexibel mit der weiteren Planung.
Genau, es gab schon, klar, wir müssen genug Hotels haben, genug Rasenplätze, die Stadien müssen den Anforderungen gerecht werden. Da gab es noch viele Anpassungen oder Anpassungen, die wir jetzt noch machen. Da gab es schon Standards, die wir erreichen wollten. Wir wollten auch, es gibt auch so 3-4 Schwerpunkte, wo wir besser, ganz klar besser sein wollen als die letzte Europameisterschaft in England. Und das waren so unsere Focus Points, die wir mit viel Energie erreichen möchten.
Wo wollt ihr besser sein?
Bei der Infrastruktur für die Mannschaften, also für die Teams.
Eben also weniger Anreisen oder wie?
Mehr Rasenplätze besser, Hotels besser, dass dieser Unterschied zwischen Frauen und Fußball angeglichen wird. Das ist sehr wichtig, das sind alles professionelle Spielerinnen, wie bei den Herren auch. Und die sollen, damit sie ihre beste Leistung liefern können, muss eben diese Infrastruktur sehr gut sein. Man hat in England viele Probleme gehabt wegen einer Hitzeperiode. Die Rasen waren nicht immer alle grün oder nur grün. Und das ist sicher ein Punkt, den wir haben. Und eben für die Fans, es ist ein inklusiveres Publikum, sind mehr Frauen, mehr Familien, nicht vergleichbar bei den Herren, dem wollen wir auch Rechnung tragen. Es gibt so eben Teams, Fans, und wir wollen auch ein besseres Medienprodukt erstellen, mehr Kameras, die diese Frauen-Europameisterschaft produzieren, dass das Produkt einfach besser wird.
Ja, und wenn du sagst, eben nicht diskriminierend oder nicht, also oder inklusiv willst du das Publikum auch gestalten, wie schafft man denn das? Ich meine, wie kannst du steuern, wer da die Tickets kauft? Über die Preise oder wie macht ihr das?
Nein, es ist einfach das Publikum, das am Frauenfußball interessiert ist im Moment. Es sind viele Familien, die eben mit den Kindern vielleicht auch das erste Mal an ein Fußballspiel gehen, weil es ein freundliches Ambiente ist. Es ist weniger, also Hooligans gibt es im Frauenfußball nicht, bei den Herren ja auch immer wie weniger, so in Europameisterschaften. Aber ich glaube, es ist so ein Moment, wo man das erste Mal hingeht. Hat man auch in England gesehen, dass viele Leute, vor allem auch Frauen, das erste Mal an einem solchen Turnier waren. Und das ist sicher wichtig. Es ist nicht so, diese Leute, die regelmäßig an Fußball gehen und dem möchten wir einfach ein bisschen Rechnung tragen.
Das stimmt. Also es gibt wahrscheinlich auch weniger so diese Wut-Fans, die dann wenn es 1-0 gegen uns steht, dann irgendwie ausflippen, sondern ja, die freuen sich eher am Spiel und das Ergebnis ist nicht Nebensache, aber ist nicht das Wichtigste, oder?
Genau, also man sieht das auch. Ich war jetzt gerade auch am Champions League-Finale der Frauen in Lissabon, Arsenal gegen Barcelona, und die Leute bleiben alle bis zur Siegerehrung. Bei den Herren, das Team, das verliert, ist innerhalb von 5 Minuten aus dem Stadion raus, und man unterstützt die eigene Mannschaft und ist vielleicht nicht so negativ, wenn mal die andere Mannschaft ein Tor schießt. Es ist viel ein faireres Publikum und das ist sehr schön mitzuerleben.
Ja, ich finde da interessant beim Frauenfußball, also die Frauen beschweren sich auch viel weniger bei den Schiedsrichtern und die bleiben all weniger lang liegen. Also tut es denen weniger weh oder ist das ein anderer Mindset, dem man da begegnet?
Ich glaube, es ist im Moment noch ein anderer Mindset. Ich glaube, wenn eine Frau am Boden liegt, dann hat sie wirklich was, vielleicht noch ein bisschen weniger Theater, vielleicht auch, weil weniger Geld dahinter steckt. Man sieht aber auch schon ein bisschen eine Annäherung, weil eben die Mädchen, die Fußball spielen, die haben im Moment noch Männer als Vorbilder und da lernt man ja davon. Ja, ich glaube, es ist auch schön eben auch zu sehen, dass die Mädchen, die heutzutage anfangen, wirklich auch Vorbilder haben, die Frauen sind und nicht wie die Nationalspielerinnen, die wir jetzt haben, die hatten meistens Männer als Vorbilder. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass der Frauenfußball weiterkommt, dass man diese Vorbilder hat. Das ist nicht nur in der Wirtschaft für Frauen wichtig, dass man Frauen als Vorbilder hat, eben auch im Fußball, in sportlichen Tätigkeiten extrem wichtig.
Absolut. Und ich finde es auch schön, wenn die Männer von den Frauen da mal lernen und eben nicht ständig da bei der kleinsten Berührung dann da eine Minute am Rasen liegen bleiben. Das ist doch furchtbar.
Ja, also.
Jetzt alles gesagt, oder?
Genau.
Doris, in dem Zusammenhang, du hast mit den größten Stars der Welt, zumindest im Fußball, gearbeitet. Du hast über 6 Jahre mit der brasilianischen Nationalmannschaft, Kaká, Ronaldinho, Neymar, Ronaldo, Wie ist es, mit denen zu arbeiten? Haben die da ständig Sonderwünsche und musst du da ständig irgendwie was Spezielles organisieren für die oder sind die da eher pflegeleicht?
Nein, die sind eigentlich ganz pflegeleicht. So, gerade wenn sie mit der Nationalmannschaft unterwegs sind, können sie auch nicht so über die Stränge schlagen. Da gibt es ein straffes Regime, wann man ins Bett muss, wann man aufstehen muss, wann man essen muss und so weiter. Also das ist relativ klar geregelt. Sie vergessen teilweise ein paar Sachen zu Hause. Ich habe viel Zahnpasta und Zahnbürsten gekauft, weil einer ohne angereist ist, aber eigentlich sehr pflegeleicht. Und ich hatte eigentlich immer einen guten Umgang. Ich bin nicht sehr nah an den Spielen gewesen, weil das sind Fußballspiele. Ich war da zum Organisieren. Ich habe immer gesagt, wenn Sie meinen Namen nicht kennen, ist das ein gutes Zeichen, also wenn Sie ihn kennen. Mhm. Ich hatte ganz ein lustiges Erlebnis mal in Chicago. Da ist Mike Conn, Inter Mailand oder AC Mailand Spieler, zu mir gekommen, wollte schon das zum wiederholten Male Geld wechseln. Und er hat dann so gemeint, es sei schon immer überraschend, dass ich immer gerade in dem Hotel arbeite, wo sie untergebracht sind. Er hat also nicht wirklich mitbekommen, dass ich für sie alles organisiere. Mhm. Aber ich fand das eigentlich ganz lustig.
Genau. Da hat er sich gedacht, die kenne ich doch irgendwo her.
Genau.
Witzig, ja. Und gibt es da bei der Zimmerzuteilung auch Sonderwünsche? Kriegt der Superstar das größte Zimmer oder ist es zufällig und random, wie du die Zimmer einteilst?
Es war immer wichtig, dass wir ein Hotel auswählen, das exakt gleiche Zimmer hat für die ganze Mannschaft. Zu dieser Zeit haben sie immer im Doppelzimmer gewohnt. Mhm. Da gab es aber eine Einteilung durch die Mannschaft, ob die wirklich die zusammengetan hat, haben, die gerne zusammen im Zimmer waren, weiß ich nicht wirklich. Aber es war sicher nicht immer nur einfach für die, wenn sie Zimmer teilen mussten. Das sind alles berühmte Persönlichkeiten, alle ein gutes Bankkonto und dann mussten sie, wenn sie mit der Nationalmannschaft sind, mussten sie dann Zimmer teilen.
Und wenn die da zusammen waren, hat man das aus Kostengründen die zusammengelegt oder eher aus Teamgefüge oder Teambuilding-Maßnahme?
Es war eher aus Teambuilding-Maßnahmen. Man hat nach der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland, nachdem man relativ früh ausgeschieden ist, entschieden, dass sie jetzt im Doppelzimmer wohnen. Ja, das war ein Entscheid der Verbandsführung. Ob das wirklich dann ein besseres Zusammengehörigkeitsgefühl gegeben hat?
Weiß man nicht. Du, jetzt würde ich gerne mit dir, Doris, nochmal darüber sprechen. Wie gehst du mit dir selbst um? Wärst du ja ab und zu angefragt für die Top-Hochzeiten dieser Welt? Weil wer so Riesen-Events organisieren kann, der kann sicher Hochzeiten besser wie jeder andere organisieren.
Glücklicherweise nicht.
Aber ich frage deshalb, weil viele ja schon bei Hochzeitsorganisationen in Burnout rennen. Jetzt hast du da das größte Frauenfußball- oder Frauensport-Event Europas vor der Brust. Wie führst du dich selbst und wie schaut im Moment dein Work-Life-Balance aus?
Ja, ich muss schon sagen, my Work-Life-Balance ist im Moment sicher nicht das Beste, absolut nicht. Ich glaube aber, es ist temporär und es ist dann einfach auch wichtig, dass man anschließend an so ein Turnier dann zu sich schaut, weil jetzt wirklich 8 Stunden arbeiten liegt halt einfach nicht drin. Die Belastung ist sehr hoch. Man muss einfach so ein bisschen Auszeiten finden, wo man auch ein bisschen abschalten kann. Mhm. Das muss man sich aber schon erarbeiten, wirklich bewusst machen, bin ich sicher nicht das beste Beispiel. Mhm, aber ich sage auch immer, ich habe das Glück, dass ich gut schlafe. Und wenn ich schlecht schlafe, dann liegt es eher am Vollmond als an irgendeiner Aufgabe, die mir im Kopf rumschwebt die ganze Nacht.
Du warst ja auch mal im Nationalkader für Orientierungsläufe oder warst eine sehr gute Orientierungsläuferin. Kommst du auch noch ein bisschen zum Sport in den Tagen?
Wenig. Ich war jetzt gerade vorgestern mal eine Stunde auf dem Radl, bin ich um den Murtensee rumgeradelt. Das versuche ich schon zu machen, aber kommt definitiv zu kurz. Ich wohne in Zürich, ich arbeite am Genfersee. Da geht auch viel Zeit drauf, hin und her zu reisen. Und ich bin schon einfach viel an Sitzungen, auch am Abend an Anlässen. Aber ich weiß, es hat ein Ende. Im August werden Tage wieder kürzer und da kann ich dann wieder vermehrt Sport treiben, was aber definitiv auch wichtig ist, dass man nicht gerade ins nächste Projekt rübergeht, sondern dass man wirklich bewusst mal eine Auszeit nimmt. Ich bin auch nicht mehr die Jüngste, umso wichtiger eigentlich.
Schön. Ich habe eben auch gelesen, dass du nicht gern im Rampenlicht stehst. Das ist ja interessant, oder? Als Direktorin der Europameisterschaften. Aber vielleicht ist das auch dein Selbstschutz, dass du andere einmal strahlen lässt, dass du vielleicht in der zweiten Reihe Dinge organisierst oder im Hintergrund wirkst und das dir wahrscheinlich auch Kraft gibt oder beziehungsweise Energie schont.
Ja, glaube ich schon. Es war wirklich nie mein Ziel, im Rampenlicht zu stehen. Ich war immer gerne die Nummer zwei. Hat sich jetzt für diese zwei Jahre geändert und ich glaube, wird auch in Zukunft wieder vermehrt so sein, dass ich in der zweiten Reihe stehen werde. Ja.
Und genau, und ich glaube, das ist doch ein großes Erfolgsgeheimnis von solchen Events, wenn die oder der das organisiert, nicht ständig irgendwo dann auf den großen Bühnen steht und alles bei ihm oder bei ihr zusammenläuft, sondern dass das auf mehreren Schultern gestemmt wird. Aber ich sehe dann oft auch bei der UEFA oder bei der FIFA eine Person, die dann überall, also manchmal hat man das Gefühl, der hat jetzt die Champions League gewonnen, der UEFA-Präsident oder der FIFA-Präsident, die Weltmeister, der wurde Weltmeister. Wie siehst du das?
Ja, also erstens organisiere ich das Turnier nicht alleine, das ist ein Riesenteam. Ich glaube, es würde ohne mich besser gehen, als wenn die anderen nicht da wären. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dieses Zusammenspiel, leistet jeder seinen Beitrag. Ich bin jetzt diese Turnierdirektorin auch gegen außen. Das ist eine Verantwortung, die ich auch wahrnehmen muss. Und es ist auch wichtig, dass ich eben an solchen Anlässen bin. Aber es geht eigentlich nicht um mich. Es geht um diesen Frauenfußball, es geht um dieses Turnier. Und ich sage immer, Frau Keller ist nicht so interessant, dass es um sie gehen muss.
Finde ich auch. Das sollte sich auch der FIFA-Präsident mal überlegen. Ja. Ich finde, es geht um Fußball und nicht um die Präsidenten der FIFA. Aber das ist ein anderes Thema. Du, jetzt, du kennst ja bei uns diese berühmte Pep-Talk-Challenge, die wir hier bei uns und bei mir im Podcast immer machen. Also unser Gast darf oder sollte eine Motivationsspeech an ein selbstgewähltes Publikum halten. Wem würdest du denn gern motivieren und wie würdest du das gern machen?
Die Pep Talk Challenge.
Ich möchte gerne die Schweizer motivieren, die Schweizer Familien motivieren, an ein Fußballspiel, an der Frauen-Europameisterschaft zu kommen. Einfach mal diese Erfahrung zu machen, an einem Frauenfußballspiel mit einem vollen Stadion zu kommen. Es ist eine ganz andere Stimmung. Ich höre immer noch, ja, Frauenfußball, das schaue ich mir sicher nicht an. Und ich glaube, es sollte jeder mal mit Familie, mit Kindern, mit Großkindern teilweise auch einfach mal ins Spiel kommen, offen sein für was Neues und mal schauen, ganz neutral schauen, wie das ist und ob es einem das gefällt oder nicht. Es muss nicht jedem gefallen, aber einfach mal nicht einfach immer sagen, ey, das gefällt mir nicht, ohne dass man es mal wirklich erlebt hat. Und das würde mich extrem freuen, dass die Schweizer, es hat noch Tickets kaufen und an diese Frauen-Europameisterschaft kommen werden.
Nee, das finde ich ein gutes Anliegen, dass man offen bleibt, neugierig bleibt und nicht in tradierten Strukturen einfach so weitermacht, sondern sagt, hey, gib dem mal eine Chance. Und ich glaube, die Tickets sind ja gar nicht so teuer, oder?
Die kosten für ein Gruppenspiel 25 und 40 Franken. Wir haben immer gesagt, unser Ziel ist es, dass eine Familie aus vier Köpfen für 100 Franken ein Spiel kann. Wir sind in der Schweiz, ist nicht ein billiges Land und deshalb war uns immer wichtig, dass die Tickets auch erschwinglich sind, gerade für Familien und für ausländische Gäste. Wir konnten glücklicherweise auch noch den öffentlichen Verkehr inkludieren, so kann man an einem Tag gratis zum Spiel fahren und wieder zurück. Und das war wirklich für uns wichtig, dass es wirklich einfach zugänglich ist, eben für diese Zielgruppen, die wir auch haben.
Ja, also keine Ausreden mehr. Ich bin auch dabei, Doris. Mich hast du schon überzeugt.
Perfekt. Und du hast vorhin erwähnt, ich komme aus dem Orientierungslauf, ich habe Volleyball gespielt, ich war im Leichtathletikclub und da war nie die Frage, muss ich bei den den Buben einen Wettkampf machen? Da war immer klar, dass es Mädchen- und Knabenkategorien gibt, Trainings waren separat und das ist für mich so ein Phänomen, das aus dem Fußball kommt, diese Vergleiche auch immer. Ja. Auch beim 100-Meter-Lauf ist wahrscheinlich der 16-jährige Läufer auch besser als jede Frau. Und das mit dem muss man aufhören, es ist eine Frau, es ist ein Frauenfußball, es ist Männerfußball und das spielt man nicht zusammen.
Ganz genau. Und eben, im Tennis wird es auch nie verglichen, ob irgendwie Wimbledon-Siegerin gegen einen Qualifikanten gewinnt oder verliert bei den Herren. Das ist ganz egal, da wird auch gar nicht drüber diskutiert. Bloß im Männer- oder im Frauenfußball wird immer diskutiert, die Männer sind ja mit 16, 17 schon besser wie die Frauen. Es ist einfach Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja.
Genau.
Hast du eine Frage an mich, Doris?
Ja, was motiviert dich? Ich finde es faszinierend, wie du diese Leute berätst, wie man eben diese Leistungssteigerung, dieses Fokussieren, wie man das schafft, sich auf so einen speziellen Tag, ich weiß, du hast es bei diesem Surfweltmeister gemacht, was war deine innere Motivation, in diese Richtung zu gehen?
Ja, ich könnte ja sagen, das war ein langer Plan von mir, aber war es nicht. Das ist so gekommen. Ich habe mich immer für das fasziniert, für High Performance, für Sport, für eben besser werden und auch Selbstführung. Das waren so meine großen Themen, schon als ich 20, 30 Jahre alt war. Habe das nie aufgehört und irgendwann habe ich gemerkt, dass die Leute da mir zuhören und dass sie da irgendwo scheinbar auch einen Anker finden oder Resonanz bei ihnen auslöst. Das ist ja entscheidend, dass du nicht sagst, was du sagst, sondern wie du sagst, sodass der oder diejenige dann über das nachdenkt und in sich was auslöst. Und irgendwie habe ich Glück gehabt, dass die Leute das annehmen und dann ist natürlich schon faszinierend, das sind ja alles, weißt du, Doris, du weißt es ja, das sind schon außergewöhnliche Persönlichkeiten. Mhm. Ja. Und wenn jemand so Weltrekordhalter im Big Wave Surfen ist oder so Alexander Amod Kilde, der die Streif gewonnen hat, oder eben auch Hansi Flick beim FC Barcelona, das sind schon Persönlichkeiten, die mich auch an sich faszinieren. Und mit denen in Austausch zu gehen, da profitiere ich auch selbst davon, muss ich ganz ehrlich sein. Und das motiviert mich, im Austausch zu bleiben und da die Extrameile zu gehen für diese Athleten.
Weil ich habe immer lange gedacht, ich sei so Durchschnitt. Das, was ich kann, kann ja jeder. Und ich glaube, auch diese Erfahrung im Ausland, vor allem im Ausland, haben mir eben gezeigt, da kommt man hin, dann ist das auch egal, Frau oder Mann, sondern man kommt, weil man eine Erfahrung mitbringt. Vielleicht eine Erfahrung aus dem europäischen Fußball, gerade in Südamerika, aber auch in Indien oder in China. Und dass es dann nicht mehr so relevant ist, ob Frau oder Mann, sondern man kommt, weil man eben einen Rucksack hat, voll von Erfahrungen, wo andere eben nicht haben. Und ich glaube, dieser Rucksack ist langsam relativ voll. Und das war für mich dann schon so, wirklich eigentlich relativ weit in meiner Karriere habe ich das erst gemerkt. Und das versuche ich jetzt eigentlich auch meinen Mitarbeitern mitzubringen. Erfahrungen sammeln, gut oder schlecht.
Die Pep Talk Challenge.
Ich sage immer, aus Fehlern lernt man mehr als aus Erfolgen. Mhm. Und einfach selbstkritisch, aber trotzdem bewusst durchs Leben zu gehen. Und offen.
Und was ich spannend finde, ist, wenn du sagst, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin Durchschnitt. Das haben die allermeisten, das Gefühl, dass sie Durchschnitt sind. Und die Kunst ist eben, seine Superpower zu entdecken. Es gibt ganz viele Gebiete, auf denen sind wir Durchschnitt, sogar Unterdurchschnitt. Aber es gibt eben außergewöhnliche Stärken, die wir haben. Und das Problem ist, wir fallen immer wieder über unsere Schwächen. Wir stolpern über unsere Schwächen. Die werden uns immer wieder vor Augen geführt. Und dann fühlen wir uns schwach und klein und vergessen eben unsere Superpower. Und die Superpower, wie bei dir, ist Organisieren, dieses Koordinieren, dieses Kommunizieren. Ja, das ist etwas, was dir ganz leicht von der Hand geht, aber wo du denkst, das können die anderen auch. Aber das können ganz viele eben nicht. Ja. Ja. Ich fand das ganz interessant. Ich habe mit dem Sebastian Steutner mal drüber geredet. Der kann ja, ich habe immer gefragt, was seine Superpower ist, wenn er da diese größten Wellen surft. Und dann hat er lang gemeint, ja, er kann gut das Gleichgewicht halten und er ist gut Akrobat und so weiter. Und irgendwann in der fünften Sitzung sagt er mir, er kann 6 Minuten die Luft anhalten. Dann habe ich gesagt, ja, warum hast du das nicht gesagt? Ja, vergisst mal. Ja, da denkt er nicht dran. Und dann habe ich gesagt, denkst du da dran, wenn du in der Welle gespült oder gewaschen wirst, wenn er unter der Welle ist? Dann sagt er, nee, da denkt er auch nicht dran, ja, weil er hat einfach Angst. Ja. und das ist so ein Beispiel, denke ich, wir haben alle diese Kräfte und wenn in unserer Wirtschaft jetzt alles turbulent ist und alles schwierig ist, dann fühlen wir uns natürlich klein und schwach und vergessen, dass wir aber auch Fähigkeiten in uns haben, die uns überhaupt erlaubt haben, in dieses Business einzusteigen, in diesem Business auch erfolgreich zu sein und was erreicht zu haben. Und an dem muss man sich erinnern, dann kommt man da auch wieder raus, so wie der Sebastian aus der Welle. Und so hast du deine Superpower und die haben jetzt eben auch andere entdeckt und dich da zur Direktorin gemacht. Und du hast einmal gesagt, du bist wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ist ja ein Beispiel, dass du das eigentlich gar nicht gesehen hast, wie außergewöhnlich du in dem bist und wie bescheiden du auch bist.
Ich glaube auch die nötige Distanz, die ich vielleicht zum Fußball habe, weil ich jetzt nicht der Superfan bin und eben in meiner Jugend eigentlich keine Berührungspunkte zum Fußball hatte, habe ich diese nötige Distanz. Ich bringe Ihnen dieses komische Beispiel, ist nicht jeder Pöstler, Briefträger, auch Briefmarkensammler. Ja. Und ich glaube, diese Distanz ist gut. Ich habe viel, gerade als ich mit den Brasilianern gearbeitet habe, viele Praktikanten gehabt, die dann fast nicht mehr arbeiten konnten, als diese Superstar neben ihnen standen, weil sie die so angehimmelt haben. Und ich glaube auch, ich bin immer mit ihnen gut zu Schlag gekommen, weil ich sie einfach als Menschen gesehen habe und nicht als Fußballer.
Ja, ja. Schön. Ja. Ja, vielen Dank. Mhm. Wir kommen zum Schluss, liebe Doris. Und zwar, wir haben nur diese Triple-H-Methode. Wir wollen unsere Gäste ein bisschen menschlich wahrnehmen und kennenlernen. Da gibt es die Methode, dass wir kurz drüber reden, wer ist deine Heldin, dein Held in deinem bisherigen Leben gewesen? Was war das größte Highlight in deiner Karriere oder in deinem Leben? Also die größte Freude? Und was war das größte Hardship, die größte Tragödie, Trauer, Sorge, die du hattest?
Also mein größter Hero war schon immer mein Papa. Mein Papa, der mir eigentlich viel beigebracht hat. Gerade das Orientierungslaufen habe ich von ihm in die Wiege gelegt bekommen, sich auch zu fokussieren. Und ich fand es auch immer toll, dass er mich in meinem Sport immer unterstützt hat, aber nie gepusht hat. Er hat ihm gesagt, du musst selber wollen. Er hat mir immer die Bedingungen geschafft. Und übergehend in meine größte Tragödie 2006, als ich eigentlich die ersten so wirklich gut coolen Sachen im Sport gemacht habe. Ich habe Olympiade in Turin gemacht. Ich habe angefangen, für die Brasilianer zu arbeiten. Ist mein Papa und mein Bruder im gleichen Jahr gestorben. War für mich so ein bisschen der Fels in der Brandung, war weg. Man musste andere Wege finden, um Rat zu bekommen. Das war sicher nicht immer einfach. Hat mir aber eben auch geholfen, dass ich gerade wirklich tolle Projekte machen konnte. Und Highlights. Ich habe mal einen ganz komischen Anruf bekommen. Ich war in Schweden, da ruft mich jemand an. Ich hätte meine Telefonnummer bekommen vom schwedischen Verband. Er sei Kofi Annan. Er würde doch gerne...
Kofi Annan.
Kofi Annan, genau. Der ehemalige UNO-Generalsekretär. Ja. Er würde doch gerne an ein Spiel Brasilien-Ghana kommen, das ich in Schweden organisiere. Ich habe relativ viele schwedische Freunde. Ich habe ihnen gedacht, macht jemand einen Schmäh mit mir. Und habe gesagt, doch, ich könnte ihm schon zwei Tickets geben. Er soll die doch, ob er die heute Abend bei uns im Hotel abholen kann. Weil dann weiß ich ja, wer es ist. Und zur Überraschung, es kam Kofi Annan. Wir haben dann Kaffee getrunken mit diesem Mann. Und das ist für mich so eine Person, die was wirklich getan hat, was die Welt besser macht. Ja. Und ich fand das extrem inspirierend. Ich glaube, so Leute beeindrucken mich, die irgendwas in ihrem Leben wirklich für die Verbesserung der Menschheit gemacht haben. Vielleicht jetzt im Gegensatz, Fußball ist schon wichtig, aber es ist Fußball. Man muss es auch immer relativieren. Es gibt viel Wichtigeres auf dieser Welt als Sport. Und das fand ich faszinierend. Ja. Dass schön. Eben diese, er einfach beim schwedischen Verband angerufen hat, meine Nummer gekriegt hat. Ja, das war eines wirklich so. Klar, ich habe sportlich super viele Highlights gehabt. Ich kann das fast nicht. Es gibt so viele Sachen. Ich kann da nicht eins auswählen, was das größte Highlight war.
Ja, aber das ist doch ein schönes, ja. Und dann ist er persönlich vorbeikommen, hat nicht irgendjemand geschickt.
Nein, er kam und er ist dann auch so relativ klein. Ja. Ich wusste aber vielleicht zu meiner Verteidigung, ich wusste, dass er mit einer Schwedin verheiratet war, mit Anna Annan. Und deshalb habe ich dann schon gedacht, dass nicht irgendein Kumpel den Schmäh mit mir macht. Ja. Und das, aber es war eine sehr tolle Überraschung.
Ich glaube, einer seiner Söhne spielt ja auch professionell Fußball und gar nicht schlecht.
Okay, ja.
Okay, Liebe Doris, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses sehr spannende Gespräch rund um die Europameisterschaft der Frauen und auch um dich als Person. Ich wünsche dir alles Gute für diese Europameisterschaft, dass all deine Ziele in Erfüllung gehen und wir wirklich da ein tolles Volksfest mit ausverkauften Stadien erleben werden. Alles Gute, liebe Doris.
Vielen Dank.
Das war Moving Mindsets mit freundlicher Unterstützung der HDI Group, welche wir auch in ihrer Kulturtransformation begleitet haben. Ihr Gastgeber war Wolfgang Jennewein. Mein Team umfasst Jonas Halder, Theresa Rembold, Oliver Böhm und Maximilian Gutwill. Produziert und gemixt wurde diese Episode von Caroline Binder.
Das war Moving Mindsets, der Leadership-Podcast mit Wolfgang Jennewein. Überall, wo es Podcasts gibt und auf jennewein.ch.